Ja, ich freue mich. Kommen wir heute zum dritten und letzten Teil unserer Serie. Und es geht heute um 1. Mose 3, um den Sündenfall. Und manche von uns fragen sich jetzt vielleicht schon, ja, was hat jetzt das mit mir zu tun? Zwei nackte Menschen irgendwo in einem Garten. Ich bin doch heute Morgen hier, gut angezogen. Was hat das mit mir zu tun? Und ich würde sagen, alles. Ich glaube, dieses Kapitel 1. Mose 3 ist eines der Schlüsselkapitel, um unsere Existenz, um unser Leben hier als Mensch auf dieser Welt zu verstehen. Und dazu ist es entscheidend, dass wir diese Geschichte lesen, nicht als irgendeine Fabel, sondern als die Geschichte von den ersten beiden Menschen, die wirklich gelebt haben. Und als ihre Versuchung und ihren Fall. Und dass wir uns dann auch selber hinterfragen. Die Bibel geht nämlich nicht hauptsächlich um das, was passiert ist, sondern sie geht um das, was immer wieder passiert. Die Bibel dreht sich um das, was immer wieder passiert. Und darum hat dieses Kapitel auch ganz viel mit unserem Leben zu tun. Und ich möchte gerade eine Vorwarnung aussprechen. Der erste Teil wird etwas negativ, aber die letzten zwei Wochen waren ja schön mit Matthias Kadolfer, die Schöpfung und so. Aber ja, gegen Schluss wird es dann besser. Aber ja, nächste Woche ist Ostern. Josua hat ja schon die Perspektive da aufgetan. Wir wollen den Text lesen aus 1. Mose 3, und zwar die Verse 1 bis 15. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weib: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihr Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seinem Weib vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam: Das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib sprach: Die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weib und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, dieses bekannte Kapitel, wie der Teufel Besitz ergreift von der Schlange und zu den Menschen kommt. Und wir fragen uns ja, wieso eigentlich genau die Schlange? Der Teufel hätte ja auch irgendwie in Form von irgendeinem herzigen Elefantlein kommen können. Wieso nimmt er die Schlange? Nun, die Bibel gibt uns keine direkte Antwort, aber ich glaube, der Teufel macht das, weil die Schlange super zu ihm passt. Die Schlange, wie ist die Schlange? Ja, dünn, klein, geschmeidig, sodass sie in jedes noch so kleine Loch hineinkriechen kann. Und wir kennen das ja, oder? In unserem Leben, die Schlange, sie schleicht sich überall hinein. Mitten in unsere Gemeinschaft, alles ist gut mit der Familie, plötzlich kommt die Schlange dazwischen. In unsere Gedanken, vielleicht sogar in unsere Gebete, unser Bibellesen, merken wir, wie auf einmal die Schlange dazwischen kommt. Und zweitens ist die Schlange auch schlau. Genauso wie der Teufel. Und wir dürfen hier nicht naiv sein. Die Schlange ist sehr schlau, der Teufel ist sehr schlau. Wir dürfen nicht denken, wir wären schlauer als der Teufel. Ja, jetzt bin ich schon 25 Jahre Christ. Ich habe Jahrzehnte Erfahrung. Ich habe sogar ein, zwei Bücher gelesen. Nein, der Teufel hat tausende Jahre Erfahrung, Leute zu versuchen, Leute zu Fall zu bringen. Und es gibt ihn in echt. Und er hat Leute zu Fall gebracht, den König Salomo, den König David, die viel schlauer waren, als wir es sind. Und wir sehen das, wie schlau diese Schlange ist in dieser Geschichte. Man muss sich das vorstellen. Die Gemeinschaft ist perfekt, Gott schafft alles schön und dann kommt diese Schlange und sie sagt zwei Sätze. Die Schlange spricht nur zwei Sätze. Wie schlau muss man sein, um mit zwei Sätzen so eine perfekte Idylle zu zerstören? Und die Schlange kommt zur Frau und sie sagt, ja, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen im Garten essen. Und was macht die Frau? Ja, sie lässt sich auf die Diskussion ein. Jetzt, am Anfang geht es ein wenig um die Frauen, aber keine Angst, die Männer kommen dann auch noch dran, später. Ja, die Frau lässt sich auf die Diskussion ein und man fragt sich, ja, wieso? Wieso lässt sich diese Frau auf diese Diskussion ein? Und manche Frauen sind heute genau gleich. Sie lassen sich auf Gespräche ein, die man eigentlich gar nicht zu führen hat. Sie wollen nett sein. Sie wollen vielleicht, haben sie auch gute Motivationen, aber gewisse Gespräche haben wir nicht zu führen. Aber Eva macht den Fehler. Sie lässt sich auf eine Diskussion ein, sie antwortet und dann sehen wir, was passiert, wenn man das tut. Es passiert schon der erste Fehler. Sie sagt, Gott hätte auch verboten, dass sie diese Frucht berühren. Dabei hat Gott das nie gesagt. Und plötzlich bekommt Eva, wir merken das, wenn wir das lesen, so einen Zweifel im Herzen. Sie macht Gottes Gebot enger, als es ist. Ja, hat Gott das wirklich gesagt? Meint Gott es wirklich gut mit mir? Jetzt darf ich das nicht mal berühren. Plötzlich bekommt sie Zweifel und dann legt die Schlange richtig los. Dann zeigt sie ihr wahres Gesicht. Sie lügt der Frau ins Gesicht. Sie sagt, ihr werdet sicher nicht sterben. Die Schlange lügt die Frau an und dann verstärkt sie diesen Zweifel, den Eva hat. Natürlich meint es Gott nicht gut mit dir. Natürlich, Gott will dir das vorenthalten. Diese Frucht wäre gut für dich. Du wärst der viel bessere Gott. Wenn du von dieser Frucht isst, ja dann geht's los. Und die Frau schaut nur noch diese eine Frucht an. Hunderte Bäume, ich weiß nicht hunderte, aber viele Bäume in diesem Garten. So tolle Früchte. Und wo schaut Eva hin? Auf diese eine Frucht. Auf diesen einen Baum, den sie eben nicht essen darf. Ich glaube, bei uns läuft es doch manchmal ähnlich. Da kommt diese Stimme, dieser Zweifel. Und dann schauen wir auf diesen einen Punkt in unserem Leben. Da kommt die Unzufriedenheit. Ja, meint Gott wirklich gut mit mir? Wieso habe ich nicht so viel Geld? Ja, wie mein Nachbar. Ja, seit ich Kinder habe, habe ich absolut keine Zeit mehr. Und wir vergessen, dass all das Gute in unserem Leben auch ein Geschenk von Gott ist. Wir vergessen, dass ganz viele Menschen sich vielleicht Kinder wünschen, sich eine Familie wünschen. Aber nein, wir schauen nur noch auf diesen einen negativen Punkt in unserem Leben. Genau wie Eva. Sie schaut nur noch auf diesen einen Baum, auf diesen Baum der Unterscheidung. Jetzt fragen wir uns ja, was ist dieser Baum der Unterscheidung? Ich muss ja offen sagen, die Theologen sind sich hier nicht einig. Ich bin der Meinung, Adam und Eva haben durch diesen Baum nicht eine Vergrößerung von ihrer moralischen Unterscheidungsfähigkeit. Sie konnten sich ja vorher schon entscheiden. Aber was Adam und Eva durch diesen Baum haben, ist, dass sie selber entscheiden, was gut und böse für sie ist. Bis jetzt hat Gott sie mit allem Guten versorgt. Dieser Baum, der stand im Zentrum und Gott hat gesagt, ihr dürft von allem essen, außer von diesem Baum. Ich versorge euch mit allem Guten. Dieser Baum steht dort, um zu sagen, Gehorsam bringt Freude. Wenn ihr mir gehorcht, dann versorge ich euch mit allem Guten. Es fehlt euch an nichts, aber dieser Baum, da erwarte ich Gehorsam. Und dieser Baum steht im Zentrum. Das ist das Entscheidende an diesem Baum. Er war eben verboten. Es war eben das Gegenteil von Gehorsam. Und der Baum steht im Zentrum, so wie Gott im Zentrum stehen sollte. Und jetzt sagt der Mensch, wenn er eben von diesem Baum essen will, nein, ich will im Zentrum stehen. Ich will entscheiden. Ich will mich selber versorgen. Ich weiß es besser, was gut für mich ist, als Gott. Und er isst von diesem Baum, weil er Gott sein will. Und manche Menschen sagen dann, ja, was ist da dran so schlimm? Ja, diese eine Frucht. Ist doch völlig egal. Weil ich jetzt eine Frucht gegessen habe, ist das schlimm? Man muss sehen, Gott gibt hier eine einzige Regel. Eine Regel und die ist nicht besonders schwer. Gott gibt eine Regel und der Mensch schafft es nicht, sich daran zu halten. Wir sündigen nicht, weil Gott uns zu viele Regeln gibt. Manchmal denken wir, ja, ich sündige ja nur, weil Gott so viele schwere Regeln mir gibt. Nein, wir sündigen, weil mit unserem Herz etwas nicht stimmt. Gott gibt den ersten Menschen eine Regel und sie halten sich nicht daran. Und wir wären genau gleich gewesen. Es ist keine Frage der Regeln oder der Regel, sondern es ist eine Frage des menschlichen Herzens. Weil der Mensch eben wie Gott sein will. Gott kann irgendeine Regel geben und der Mensch würde sie brechen, weil er es eben besser weiß. Der Mensch will wie Gott sein. Und das zeigt sich nicht im Großen. Nein, ich kenne niemanden, der sagt, ja, ich will jetzt die Weltherrschaft. Nein, aber der Mensch will wie Gott sein, das zeigt sich in den ganz kleinen Dingen. Dass wir es eben besser wissen wollen wie Gott. Ja, wenn ich Gott wäre, ja, dann würde es meinem Nachbar nicht so gut gehen. Ja, mit seinem BMW. Dabei habe ich sogar das Gefühl, dass der Steuern hinterzieht. Ja. Wenn ich Gott wäre, dann würde ich hier mal aufräumen. Wenn ich Gott wäre, dann würden mir all diese blöden Sachen gar nicht erst passieren. Wir wollen Gott sein. Wir wollen es besser wissen wie Gott. Und dann zweifeln wir an Gottes Wort. Dann kommt diese Stimme wieder. Ja, hat Gott wirklich gesagt? Dann zweifeln wir an Gottes Wort. Hat Gott gesagt, ich soll einen Tag in der Woche ausruhen? Ja, ich kann doch am Sonntag auch noch ein wenig arbeiten. Ja, noch etwas mehr Geld verdienen. Dann habe ich auch mal ein BMW, so wie mein Nachbar. Ja. Hat Gott wirklich gesagt, ich muss mich an die Bibel halten? Ja, ich bin doch ein aufgeklärter Mensch, ich weiß es doch besser. Ja, ich halte mich einfach an das, was mir gerade gefällt, was für mich Sinn ergibt. Und dann zweifeln wir an Gottes Wort und vielleicht verstecken wir uns hinter irgendwelchen Ausreden. Ja, kann man doch anders auslegen. Die Gemeinde dort, die macht das auch nicht so klar. Und wir verstecken uns hinter irgendwelchen Ausreden. Dabei hat Gott gesprochen. Wir müssen nicht an Gottes Wort zweifeln. Jesus ist uns hier ein Vorbild. Wie hat Jesus reagiert, als er versucht worden ist? Hat er sich auf Diskussion eingelassen? Nein. Er hat nicht gesagt, sollte Gott das wirklich gesagt haben. Nein, er sagt, Gott hat gesprochen. Jesus hat auf jede einzelne Versuchung reagiert mit einem Vers aus Gottes Wort. Manchmal erstaunt es mich, dass wir Christen diese Stimme des Zweifels in unserem Leben so nah an unser Ohr, so nah an unser Herz hereinlassen. Gewisse Sendungen, gewisse Hefte, all diese Dinge, die uns das einflüstern. Ja, hat Gott wirklich das gesagt? Wäre es nicht viel besser, wenn du so lebst, wie alle anderen leben? Ja, wir können doch nicht mehr so eine Beziehung führen wie vor 100 Jahren. Und wir lassen uns das freiwillig einflüstern. Hat Gott wirklich gesagt? Und wir hören dem freiwillig zu. Und ich frage mich, was prägt meine Meinung? Wir sollten doch als Christen unsere Meinung von Gott prägen lassen. Hören wir freiwillig zu, wenn der Teufel uns ins Ohr flüstert, oder nicht? Paulus sagt in Philipper 4, Vers 8, übrigens, liebe Geschwister, übrigens, ich weiß nicht, wieso übrigens steht, ist aber ganz wichtig, übrigens, liebe Geschwister, was ehrbar und was wahr ist, darauf seid bedacht. Darüber denkt nach. Das Wort Gottes über Gott, über seine Gnade, über das denkt nach. Was ehrbar, was wahr ist, darauf seid bedacht. Übrigens, mit was fülle ich mich ab? Wie ist das Verhältnis? Habe ich am Sonntag 30 Minuten Predigt und durch die Woche stundenlang sonst irgendwas? Mit was gebe ich mich ab? Und ich glaube, was wir uns reinziehen, das prägt uns. Eine kleine Geschichte. Ein Chinese war ein Jahr lang im Koma. Der hieß Xi Liao, der lag ein Jahr im Koma und er wachte in einem ganz bestimmten Moment auf. Und zwar kam eine Krankenschwester und die hielt ihm Geldnoten unter die Nase. Und in diesem Moment ist dieser Mann aufgewacht. Ich kann mir nur vorstellen, wie dieser Mann gelebt haben muss, was dem wichtig war. Das ist uns allen sofort klar, oder? Ich habe mich gefragt, ja, bei was würde ich aufwachen? Vielleicht bei Gummibärlein oder Snickers, nein, auch gut. Bei was würden wir aufwachen? Was sind unsere Versuchungen? Thomas Brooks, ein Puritaner aus England, hat gesagt, der Teufel versucht uns, damit wir in seinen Angelhaken beißen. Der Angelhaken etwas Schlimmes oder scharf mit Widerhaken. Der Teufel will uns an seinem Haken haben und darum hängt er uns eine Versuchung an den Haken. Das ist wie ein Köder, der gut aussieht, dass man den Haken nicht sieht. Ein Köder, damit wir anbeißen. Was ist unser Köder? Was sind unsere Versuchungen? Was hängt an meinem Haken? Eine gute Frage, da können wir noch weiter darüber nachdenken. Jetzt wollen wir aber weitergehen. Ja, was macht eigentlich Adam in dieser ganzen Zeit? Ja. Was macht Adam? Wir lesen, oder? Der bei ihr war. Adam war die ganze Zeit nebendran. Und ich frage mich, was der dort macht. Nichts. Ich weiß nicht, Däumlein drehen oder die Wolken anschauen. Irgendwie, ja, malen nach Zahlen oder keine Ahnung. Pff. Was macht Adam? Nichts. Und jetzt möchte ich mal nur zu den Männern sprechen. Liebe Männer, was machen wir? Sitzen wir einfach nebendran oder übernehmen wir Verantwortung? Wir sind nicht dazu geschaffen, irgendwie Däumlein zu drehen. Wo Männer passiv sind, folgt Leid. Wir sehen das in dieser Geschichte. Wenn wir nach einem Arbeitstag nach Hause kommen, dann ist es nicht dran, ja, dass wir einfach vor den Fernseher sitzen, ja auch mal, aber nicht nur. Dann sind wir doch da, dann fängt die Arbeit eigentlich ja erst an. Für meine Mitbewohner, für meine Familie, für meine Kinder. Und in der Erziehung, dann stehe ich nicht nur nebendran, sondern dann nehme ich meine Verantwortung wahr. Und alle Frauen jetzt bitte weghören, sonst kommen die Frauen nachher zu ihren Männern und machen ihnen es noch schwerer. Ja, hast du gehört? Das ist nicht das Ziel. Aber Männer, Gott fragt uns, genau wie Adam, wo bist du? Wo bist du? Gott fragt Adam und nicht Eva. Spannend, oder? Wo ist der Mann? Wo bist du? Wo sind wir? Und Sünde ist übrigens nicht nur das Falsche zu tun. Adam tut nichts, gar nichts und er sündigt. Man nennt das Unterlassungssünde. Nichts tun kann auch Sünde sein. Adam macht auf jeden Fall nichts. Und wir lesen dann, Adam und Eva, sie essen beide von dieser Frucht. Sie schlucken den Köder. Jetzt wissen wir auch, wieso Adam und Eva keine Chinesen sind, oder? Sonst hätten sie nicht die Frucht gegessen, sondern die Schlange. Nein, ich habe nichts gegen Chinesen. Also ich habe gern Chinesisch. Ich habe auch gern Chinesen. Ja, vielleicht. Ja, die Stimmung ist jetzt gerade im Eimer. Ja, der Ernst der Sünde und dann so ein Witz. Ja, nee. Nein, aber Adam und Eva, sie essen von dieser Frucht. Und dann merken wir knallhart die Folgen. Die Folgen des Sündenfalls. Der Mensch verliert absolut alles und sie merken das genau in diesem Moment, sofort. Der Mensch verliert seine Würde, er verliert seine Beziehung zu Gott, er verliert die Herrschaft über den Garten, er verliert sogar die Beziehung zum Mitmensch. Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, ja, ein Kapitel lang eine super Ehe und dann fängt es schon an, ja. Ein Kapitel später lesen wir von einem Mord zwischen zwei Brüdern. Alles kaputt wegen dieser Sünde, wegen dieser einen Frucht. Der Mensch verliert alles. Und dann gibt es sogar noch Gott die Schuld, oder? So sind wir Menschen. Ja, du hast mir diese Frau gegeben. Ja, die Schlange ist schuld. Ja, immer der andere ist schuld. Und die Folgen von diesem Sündenfall, die bestimmen uns bis heute. Ja, wir schämen uns auch, oder? Ich sehe hier keinen, der nackt ist. Wir haben uns alle etwas angezogen. Weil wir wissen, nein, ich kann nicht nackt hierher kommen, weil ich merke, wenn ich alles zeige, dann stimmt etwas nicht. Weil ganz tief in mir drinnen ein Riss ist. Ich kann nicht alles zeigen, weil etwas mit mir nicht stimmt. Weil etwas mit mir ganz persönlich nicht mehr stimmt. Diese Folgen bestimmen uns bis heute. Und die Folgen bestimmen auch die ganze Welt um uns herum. Gewisse Berufe haben tagtäglich mit den Folgen von diesem Ereignis zu tun. Ich denke zum Beispiel an Sozialarbeiter, die täglich mit misshandelten Frauen zu tun haben oder mit missbrauchten Kindern. Eine Folge des Falls, zerbrochene Beziehungen oder an Ärzte, die jede Woche mit Leuten zu tun haben, die hoffnungslos sind, die eines Tages bald sterben werden. Die Folgen des Sündenfalls bestimmen unsere Existenz bis heute. Und wir leben in dieser Welt, die nicht so ist, wie sie sein sollte. Es tönt eigentlich ganz trivial, oder? Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Aber ich glaube, allzu oft gewöhnen wir uns daran. Wir geben uns zufrieden. Ja, jetzt leben wir halt hier. Eine gute Arbeitsstelle, Familie, Haus mit Garten, 80 Jahre, am Schluss etwas vergesslich werden und dann ist halt vorbei. Ja, ist das alles? Die Bibel sagt nein. Die Bibel sagt, das, was wir erleben auf dieser Welt, ist nicht das, wie Gott es will. Geben wir uns nicht zufrieden mit dieser Welt. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Und die Bibel sagt, das Lamm sollte beim Wolf liegen. Ja, das ist heute auch der Fall, aber ja, mit dem besseren Ende für den Wolf. Ja, so sollte die Welt sein und wir wissen, es ist nicht so. Das ist nicht das Ziel. Es gibt mehr. Und manche Menschen sagen dann, ja, Gott ist auch selber schuld. Ja, er hat uns ja aus dem Paradies verbannt. Er ist ja schuld. Er hätte uns ja im Garten lassen können. Gott ist so hart, dass er den Menschen verbannt. Stimmt das? Nein. Wieso verbannt Gott den Menschen? Ja, Gott verbannt den Menschen, weil er sonst ewig in diesem Zustand sein müsste. Wir lesen später im Kapitel, ja, sonst ist der Mensch vom Baum des Lebens und muss ewig so bleiben. Und darum verbannt Gott den Menschen, aus Gnade. Gott verbannt den Menschen, wieso? Damit der Mensch zurückkommen kann. Der Mensch wird verbannt, damit Gott die Möglichkeit hat, das zu reparieren, was der Mensch verbockt hat. Der Mensch wird verbannt, aber der Teufel wird verflucht. Ist uns das bewusst, was das bedeutet? Dass der Teufel, ein ehemaliger Engel, der wird verflucht, damit der Mensch gerettet werden kann. Wir Menschen, wir haben die Möglichkeit zurückzukommen, aber der Teufel, der eigentlich ein Engel wäre, der wird verflucht. Und das sagt Gott im Vers 15. Was für ein Unterschied. Der Schlange wird der Kopf zertreten und der Mensch wird begnadigt. Und wir sehen, dass die Lösung von Gott kommt, oder? Gott schenkt einen Mann, der Schlange den Kopf zertritt. Die Lösung für dieses Problem kann nicht vom Menschen kommen. Wir haben ja gesehen, wir leiden alle unter dieser Sünde. Wir können es nicht selber reparieren, wo wir selber drunter leiden, oder? Und oft versuchen wir das dann trotzdem, oder? Wir suchen dort Hilfe, von wo sie nicht kommen kann. Andere Menschen, die uns nicht helfen können. Vielleicht Religionen, vielleicht irgendwelche Meditationstechniken, vielleicht irgendwelche Bücher über Lebensmanagement. Das kann niemals die Lösung sein. Das ist wie wenn ich ein Auto habe und habe vorne links einen Plattenreifen. Und dann denke ich, ja, das jetzt zu reparieren, wie mache ich das? Ja, ist jetzt zu viel Arbeit, zur Garage zu fahren, von außen da Luft reinzutun. Nee, ich mache den Reifen von vorne links, den mache ich einfach hinten rechts dran. Ja. Wisst ihr, genau so ist es, wenn wir Menschen versuchen, unser Leben selber zu reparieren. Wir können das nicht selber reparieren. Jede Lösung, die menschlich ist, die muss scheitern. Der Iran hat einmal versucht, ins Guinness-Buch der Weltrekorde zu kommen. Der Iran, das Land. Sie wollten das größte Sandwich der Welt machen. Und sie haben das aber nicht geschafft. Wieso? Ja, sie haben angefangen, von diesem Sandwich zu essen, bevor es fertig war. Ja, und ich glaube, manchmal sind wir Menschen genauso, oder? Wir haben so Ambitionen. Ja, ich will mich selber lösen. Ich will perfekt sein. Und mit der einen Hand schmieren wir unser Perfektions-Sandwich und mit der anderen sind wir schon am Essen wieder. Jeden Tag wieder Fehler machen, sündigen. Und wir merken es, wir können es nicht selber schaffen. Und wir brauchen eine Lösung, die uns ganz neu macht. Gott schenkt uns eine Lösung. Und wir möchten lesen zum Schluss aus dem Neuen Testament, wie Gott diese Lösung schenkt. Eine Lösung, die nicht nur den Reifen von vorne links nach hinten rechts tut, sondern eine Lösung, die den Menschen ganz neu macht. Und ich möchte lesen aus 2. Korinther 5, Vers 17 und 19. Dort sagt Gott: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und dann Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das macht Jesus. Es ist nicht irgendwie ein Flickwerk. Nein, Jesus macht uns ganz neu. Unglaublich. Eine gefallene Schöpfung, gefallene Menschen und wir leiden alle unter dem. Und Jesus ist der Meteorit, der von oben einschlägt, der alles verändert. Seht ihr, das macht Jesus. Ein ganz schlauer Mann, der war Professor in Oxford, das war ein gläubiger Mann, der hieß C.S. Lewis. Der ist einmal an seiner Universität rumgelaufen und hatte Professoren gesehen, Die standen vor einer Wandtafel, dort haben sie alle Religionen aufgezeichnet. Wie die Religionen versuchen, zu Gott zu kommen. Wie die Religionen versuchen, diese gefallene Welt zu reparieren, damit der Mensch wieder zu Gott kommen kann. Und dann haben sie C.S. Lewis gefragt, du bist doch gläubig, du glaubst doch an diesen Jesus. Was ist der Unterschied jetzt zwischen diesem Jesus und zwischen all diesen Religionen? Und C.S. Lewis stand vor dieser Wandtafel, hat sich das kurz angeschaut. Er hat gesagt, ganz einfach, der Unterschied ist Gnade. Das ist der Unterschied. Dass ich eben nicht selber versuchen muss zu flicken, dass ich nicht selber mein Perfektionssandwich schmieren muss, dass ich nicht selber versuche, mich zu erlösen, sondern dass Jesus mich erlöst. Ich muss mich nicht selber erlösen. Und das hat zwei Folgen. Ich möchte zwei Folgen aufzeigen, die das für unser Leben hat. Erstens, wenn ich ein Mensch bin, der unter dieser gefallenen Schöpfung leidet, wenn ich merke, mein Leben ist nicht so, wie es sein sollte, wenn sich jemand bewusst ist, ich merke genau das, dass ich unter dem leide, unter einer gefallenen Schöpfung, dann gibt Gott die Möglichkeit, eine neue Kreatur zu werden, eine neue Schöpfung. Wir lesen hier, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Was heißt das in Christus? Hat jemand eine Beziehung mit Jesus? Wenn jemand eine Beziehung mit Jesus hat, dann wird er zu einer neuen Schöpfung. Und jeder Mensch, der sagt, ich leide unter dieser Schöpfung, ich leide unter diesem Fall, der darf sagen, Herr Jesus, du siehst, dass ich das nicht schaffe. Du siehst, wie ich leide. Ich bitte, vergib mir meine Sünden. Und wer Jesus Christus aufnimmt, so ist er eine neue Kreatur. Das verspricht Gott. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Wer Jesus aufnimmt, wird zu einer neuen Schöpfung. Das ist Gnade. Und die zweite Folge ist, wenn ich mit Jesus Christus lebe, dann bin ich eine neue Schöpfung. Und die Frage ist, ja, will ich das? Will ich das? Ich bin eine neue Schöpfung. Ich muss nicht mehr zurückkriechen zu meinem alten Leben. Ich muss nicht mehr zurückkriechen, ja, wie eine Frau zu dem Mann, der sie schlägt. Nein. So viele Kirchen, so viele Menschen kriechen wieder zurück in die Welt und wollen sich wieder anpassen, weil sie toll sein wollen, weil sie cool sein wollen, weil sie angenommen sein wollen. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir müssen nicht mehr zurückkriechen. Wir gehören nicht mehr dorthin. Ja, und wenn ich nicht mehr beliebt bin wegen Jesus, ja dann muss ich mich nicht anbieten. Nein, ich bin eine neue Schöpfung und ich kann hier stehen und sagen, nein, ich brauche das nicht mehr. Ich brauche nicht mehr irgendwelche Anerkennung aus der Welt, weil ich eine neue Schöpfung bin. Meine Zukunft ist unglaublich grandios und großartig. Ich brauche nichts mehr aus der Welt, weil ich eine neue Schöpfung bin. Jesus hat uns von all dem erlöst. Jesus hat uns erlöst davon, uns anzubiedern, zurückzukriechen von diesem Kampf. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Und all das, was wir gelesen haben, dieser Fall, die Folgen, Jesus macht das neu. Natürlich leben wir hier noch mit den Folgen des Sündenfalls, natürlich. Aber Jesus verspricht uns, eines Tages kommt der Tag, an dem ich jeden Menschen erlöse. Und diejenigen Menschen, die Jesus annehmen, die sind eine neue Kreatur. Und wir dürfen leben als neue Schöpfung. Und wenn wir Jesus kennen, dann dürfen wir uns heute Morgen einmal mehr bewusst werden. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich muss nicht mehr zurückkriechen. Jesus hat es für mich erreicht. Und wir dürfen Jesus danken. Und dann habe ich ein Nein zu dieser Versuchung. Dann schlucke ich diesen Köder nicht. Dann beiße ich an diesem Haken nicht an. weil Jesus mich neu gemacht hat. Ja, wir haben heute einiges Negatives gehört. Ja. Und ich weiß, dass wir alle unter dem leiden. Aber Gott lässt uns nicht allein. Obwohl wir das verdient hätten. Wir werden nicht verflucht. Gott hat uns nicht verflucht, nein. Gott hat uns erlöst. Die Schlange ist verflucht. Wir sind verbannt. Aber die Schlange ist verflucht. Und Jesus zertritt dieser Schlange den Kopf. Und wir dürfen eine neue Schöpfung sein. Wir wollen noch beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass das nicht das letzte Wort ist, dass wir unter dieser Sünde leiden. Dass das nicht das Ende ist. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, diese Welt ist nicht so, wie du sie willst. Sie ist nicht so, wie sie sein sollte. Und ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass wir unsere Perspektive nicht auf dieser Welt lassen, sondern dass wir auf dich sehen können, dass wir unseren Status als neue Kreatur ernst nehmen, dass wir merken dürfen, du hast uns von all dem erlöst, dass wir nicht mehr uns anbiedern irgendwelchen anderen Menschen, sondern dass wir als neue Schöpfung leben. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten für all die Menschen heute Morgen, die merken, sie leiden unter dieser gefallenen Schöpfung. Sie leiden unter den Folgen von diesem Sündenfall. Jesus, schenkt diesen Menschen Gnade. Sei ihnen ganz besonders nah. Und Jesus, schenk ihnen, dass auch sie erkennen, wie sie eine neue Kreatur werden dürfen. Und Jesus, für Menschen, die dich bereits kennen und die trotzdem leiden, schenk ihnen ganz viel Kraft. Und schenk ihnen die Kraft der Auferstehung, die du uns mitgeben möchtest, Jesus. Schenk uns die Kraft des Heiligen Geistes für diese Woche, dass wir leben dürfen, so wie du es willst, als eine neue Schöpfung, erlöst von den Folgen der Sünde. Amen.